Inside Wirtschaft, der Podcast mit Manuel Koch. Hallo, hallo? Wall Street is calling. Oh, ja. Wall Street, Markus Koch.
Hallo, wirklich?
Bist du?
Ja, ich bin's, ja.
Und bist du es noch selber oder bist du schon AI?
Nein, also ich bin tatsächlich noch, wie du ja auch, ne? Also das ist so, ist es echt, die Haare sind echt, meine sind nicht gefärbt.
Aber ich überlege, ob ich irgendwann mal ein Avatar von mir machen lasse.
Ja, ich glaube, man muss da sehr viel überlegen, gerade in unserem Business, was AI bedeutet und wie AI unsere Welt verändern wird. Und ich finde, da gehört auch ordentlich viel Experimentierfreude dazu. Ich finde es super spannend. Und ja, ist doch gut, ich meine, bei vollem Lohnausgleich zu Hause sitzen, ja.
Das wünsche ich mir auch. Aber wenn wir mal an der Wall Street, an die Börse gucken, ich meine, die Algorithmen da haben ja schon jahrzehntelang übernommen und die Jungs fahren im Autopilot da. Wird das mit Journalismus mal ähnlich werden?
Ich glaube schon, dass sich sehr viel im Journalismus automatisieren wird. Ne? Also es fängt ja schon damit an, lesen wir denn genügend Research? Ne? Und selbst wenn wir viel Research lesen, ist es ja trotzdem relativ limitiert, was wir so am Tag abdecken können. Wir haben in der Schweiz eine Firma, die Nachrichten aggregiert, lesen 1 Million Stories am Tag weltweit und kochen das dann runter auf das, was vermutlich wirklich bewegt. Und ich glaube, insbesondere die Finanzindustrie steht vor sehr großen Veränderungen. Ne? Denn auch unter dem Aspekt, dass ja viele Investmentstrategen und Analysten nicht gerade wirklich gut liegen mit ihren Trefferquoten, da glaube ich schon, dass der Einsatz von AI vieles besser machen wird.
Jetzt haben wir ein bisschen unser Vorgeplänkel runtergekocht. Gleich geht's los mit den eigentlichen US-Märkten. Opener, ding, 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 ding.
Ding, ding, ding.
So, ich bin heute hier bei Markus Koch, nicht ganz an der Wall Street, aber in Brooklyn, recht nah an der Wall Street. Markus, danke schön, dass ich hier sein kann.
Ja, Koch und Koch, ne? Was willst du sagen, ne?
Und um das auch gleich wieder aufzuklären, wir sind nicht verwandt.
Nicht verwandt, nicht verschwägert, er ist nicht mein Sohn, ich bin auch nicht sein Sohn, ja, könnte man ja auch denken, ne? Also, aber...
Ich hätte das ja immer so rum eher gedacht, warum fragen die Leute nie, ob du mein Sohn bist?
Ja, ich meine, schau mich an, ein Wrack nach 30 Jahren Wall Street, ja.
Aber nicht durch mich, Gott sei Dank. Markus, wir sehen die US-Märkte, um mal wieder auf die Börse zu gucken. Du warst jetzt vor kurzem auch mal wieder auf dem Parkett. Einiges hat sich ja da auch geändert, aber die Märkte sind die letzten Monate und Jahre eigentlich immer schön weiter nach oben gegangen. Ist das alles eine echte Entwicklung oder kommen da viele künstliche Entwicklungen dazu, viel billiges Geld der Notenbanken, die Niedrigzinsphase, die wir lange gesehen hatten, bevor es nach oben ging? Wie beurteilst du die aktuelle Lage?
Also George Soros, der nun sehr beliebt ist, ne? Bei manchen auch nicht, aber er hat, finde ich, ein sehr interessantes Zitat dazu. Und zwar entwickeln sich solche Aufschwünge immer aus einer Kombination aus fundamental gerechtfertigten Trends und Misconception, also Irrglaube. Und die Frage ist natürlich, ab wann der Irrglaube tatsächlich anfängt. Und wenn du dir die hohe Konzentration der Kursgewinne anschaust, im S&P machen jetzt 7 Werte, die magischen 7, etwa 60% der Performance aus, dann ist das natürlich von der Marktbreite her nicht der gesündeste Aufschwung. Gleichzeitig haben diese großen Tech-Konzerne aber wirklich Umsatzwachstum und Ertragswachstum. Und das wesentlich mehr als die anderen 493 Werte im S&P 500. Also das ist ein Stück weit auf jeden Fall gerechtfertigt. Und wie immer in solchen Phasen ist es sehr schwer vorherzusagen, wann der Zenit erreicht ist. Solange das Wachstum weiterläuft, wird wahrscheinlich auch die Rallye weitergehen.
Aber bei diesen Internet-Tech-Konzernen, die wir da sehen, steckt auch was dahinter? Anders vielleicht als bei der Internet-Tech-Blase, die wir vor über 20 Jahren gesehen haben?
Ja, ich meine, schau dir das Umsatzwachstum an und das Gewinnwachstum dieser Unternehmen. Schau dir an, wie viele Abermilliarden in diesem Sektor auch investiert wird. Wenn man jetzt mal bedenkt, dass die beiden Administrationen ja Übernahmen immer mehr erschwert. Ja, viele brauchen das in dem Volumen gar nicht mehr, weil sie aus ihrer eigenen Kraft heraus massiv investieren können und auch mehr Deals untereinander, also Kooperationen untereinander eingehen. Also ja, das Wachstum ist da und nimm mal Meta als Beispiel oder Google als Beispiel. Wir haben dieses Jahr Wir haben die Europameisterschaften, wir haben die Olympischen Spiele, wir haben die politischen Spiele, die jetzt ja auch auf uns zukommen mit der Biden- und Trump-Wahl, also wer wird Präsident. Und all das sind Faktoren, die das Wachstum auch bei einer Meta und Google in diesem Jahr ziemlich stark mit beeinflussen werden. Nvidia betont wiederum immer wieder, dass auch der Übergang jetzt zu dem neuen System, das Ende des Jahres kommt, zu Blackwell, dass wir trotzdem keinen Nachfrageknick sehen werden. Also solange das Wachstum da ist, und ja, die Bewertung von Nvidia ist hoch mit einem KGV von was, knapp unter 60, aber das KGV von Cisco Ende der 90er Jahre war was, 130, 140, wenn nicht sogar noch mehr. Also wir sind davon noch eine ganze Ecke entfernt.
Trotzdem fragen sich viele, ist es denn überhaupt noch die Zeit, in Nvidia und Co. einzusteigen?
Das haben sich viele auch vor 2 Jahren schon gefragt. Und man muss sich ein Stück weit ein bisschen dazu zwingen, denn das ist schon sehr schwindelerregend und auch das Ausmaß an Euphorie, das man ja auch spürt an den Märkten und diese ewige Angst, dass die Konzentration von so viel Kapital auf so wenige Werte, historisch betrachtet ja immer auch, in einem Desaster geendet hat. Aber die Frage ist eben, wann und wo und kann man sich leisten, wirklich abzuwarten? Oder ist man ein Stück weit einfach mit dabei? Und ich glaube, das ist die Antwort. Man muss mit dabei sein. Und das ist, glaube ich, auch die Herausforderung vieler Aktienfonds. Die können ja gar nicht von den Regulatoren her im vollen Ausmaß mit dabei sein, weil die Anzahl der, also weil die Gewichtung limitiert ist bis zu einem gewissen Grad. Wird die Party irgendwann enden? Klar, aber frag mich nicht wann. Ja? I don't know. Ja?
Also erstmal sind wir dabei, aber ich kann nur zu dem Thema sagen, vor 13 Jahren, als ich an der Wall Street war, haben mich da schon Leute gefragt und es war immer das Thema, kann man jetzt noch in Apple investieren? Vor 13 Jahren hätte man das gemacht, wäre man heute natürlich auch ein ganzes Stück weiter.
Naja, guck mal, die letzten 4 Jahre oder die letzten 3 Jahre, was ist denn im Prinzip das Fazit? Das Fazit ist, dass die Investmentstrategen in jedem Januar seit 3 Jahren vom Konsens daneben liegen. Anfang 2024 hieß es, wir kriegen 6 bis 7 Zinssenkungen, die kamen nicht. Anfang letzten Jahres hieß es, 65% Wahrscheinlichkeit Rezession, die kam auch nicht. Vor 3 Jahren hieß es im Januar, du musst Big Tech haben, weil die sind immun, wenn die Zinsen hochgehen. Die sind dann 47% eingebrochen in dem Jahr. Und davor hieß es, du musst Tech-Momentum haben, egal was es kostet. Und dann haben die sich halbiert in dem Jahr. Also der ARK Innovation ETF lief extrem schlecht. Und deshalb ist tatsächlich, so langweilig es klingen mag, schlichtweg das Fazit, du musst immer dabei sein. Das ist natürlich wahnsinnig abgedroschen. Ich hasse solche abgedroschenen Sätze. Aber es ist das, was funktioniert hat die letzten Jahre. Diese Frage, was als nächstes passiert, ist wesentlich irrelevanter geworden. Wir sehen auch immer kürzere Rezessionen. Willst du jetzt da sitzen und warten, wann die nächste Rezession kommt? Was ist denn, wenn sie noch 1-2 Jahre auf sich warten lässt? Also vieles ist anders gekommen als erwartet. Vieles war sehr anders, als die Lehrbücher uns beigebracht haben. Und das Fazit ist, man ist mit dabei. Ne? Denn alles andere, du weißt ja selber, die beste Möglichkeit, deinen Job zu verlieren an der Wall Street, ist zu lange bearish zu sein. Und Mike Wilson von Morgan Stanley ist ein gutes Beispiel dafür.
Ich sage auch immer gerne, zu viel hin und her macht Taschen leer. Also so einfach mal auch Dinge aussitzen. Nicht nur wie Helmut Kohl Dinge ausgesessen hat, war glaube ich auch mal sein Motto, aber einfach auch diese Probleme dann mal sein lassen und mal weitermachen und gucken, wie sich es dann entwickelt. Wo siehst du denn aktuell die größten Chancen an den Märkten?
Das ist eine gute Frage. Also bewertungstechnisch ist der, und dafür braucht man natürlich gute Nerven, gerade jetzt auch im Vorfeld der Präsidentschaftswahlen, ist der chinesische Aktienmarkt eigentlich sehr günstig bewertet und in Sachen AI auch mit den besten Werten, einer Alibaba zum Beispiel. Aber du hast natürlich das politische Risiko hier im Hintergrund, wenn Trump die Wahl gewinnen sollte. Und er redet natürlich viel, wenn der Tag lang ist, aber wenn er das macht, was er androht, eine Anhebung der Tarife für alle Importe aus China auf über 60%, dann wird es China schwer haben. Und wir sehen das ja schon eigentlich seit der ersten Amtszeit von Trump, dass tatsächlich der Prozentsatz an Importen aus China in den USA deutlich zurückgelaufen ist. Am europäischen Aktienmarkt ist es vor allen Dingen die Erwartungshaltung, die immer noch vergleichsweise niedrig ist. Also wir kommen von einem ganz anderen Niveau. Und das müsste eigentlich den europäischen Märkten in die Karten spielen. Und der amerikanische Aktienmarkt, ich finde, weißt du hast diese Frage gestellt nach den Märkten. wenn nur 7 Aktien oder sehr wenige Aktien wirklich alles dominieren, bedeutet das in der Kehrtwende ja auch, dass es sehr, sehr viele Aktien gibt, die bewertungstechnisch attraktiv sind, die nicht teilgenommen haben an dieser Rallye und die letztendlich gesehen auch Nachholpotenzial haben. Und deshalb ist für mich zum Beispiel der S&P 500 Equal Weight Index, der gleichgewichtet ist, attraktiver als der S&P 500 und vielleicht auch als der Nasdaq, der so stark konzentriert ist.
Du hast das Thema Trump-Biden schon angesprochen. Im November sind hier die Wahlen. Wie ist denn die Stimmung im Land? Kann man da irgendwas rausholen?
Kommt drauf an, wen du fragst. Also grundsätzlich, und ich glaube, das ist der wesentliche Unterschied auch zu Europa. In Europa hat man oft den Eindruck, und insbesondere in Deutschland, dass der Nabel der Welt mit Politik anfängt. Und da die Politik dazu tendiert, leider Gottes, die Dinge nicht zu Ende zu denken, entsteht oft der Eindruck, dass in dem Land eigentlich nichts mehr zu retten ist. In den USA ist das grundlegend anders. Der Wall Street ist eigentlich egal, ob Biden oder Trump die Wahl gewinnt. Es geht historisch betrachtet unter beiden Kandidaten bergauf. Wir erleben gerade das beste erste Halbjahr einer Präsidentschaftswahl überhaupt. Oder ich glaube, seit 1976, glaube ich. Deshalb ist also der Ausgangspunkt zunächst mal ein anderer. Beide werden die Herausforderung haben, dass sie das Fiskaldefizit einfangen müssen. Die Verschuldung ist einfach zu groß geworden. Wir sehen, dass der Druck am Anleihemarkt auch ein Stück weit zunimmt. Und deshalb werden sich beide Kandidaten höchstwahrscheinlich vor allen Dingen auf die Außenpolitik fokussieren und auf die Einwanderungspolitik. Bei der Außenpolitik wird China so oder so verlieren, egal wer gewinnt, ob unter Biden oder Trump. Unter Trump noch mehr als unter Biden. Und die EU muss sich warm anziehen, wenn Trump gewinnt, weil letztendlich gesehen die Politik der EU gegenüber China eigentlich zu mild ist für den Geschmack von Trump. Die Frage wird sein, ob die EU wirklich den Nerv dazu hat, einen eigenen Weg zu gehen. Das wäre eigentlich empfehlenswert, denn die Politik von Trump und Biden muss ja langfristig gesehen nicht aufgehen. Wenn ich mir das mal objektiv anschaue, dann zwingen die USA China förmlich dazu, Technologie wesentlich schneller aufzubauen. Der Zugang zu Technologie wird von den USA, von Hochleistungstechnologie, ja immer mehr beschnitten. Also was ist die Message an China? Ich muss noch mehr investieren, noch schneller, noch wichtiger werden. Und damit entsteht langfristig für die USA natürlich auch ein sehr ernsthafter Konkurrenz. Und die E-Autos aus China sind das beste Beispiel dafür. Volkswagen hat sich jetzt nicht umsonst an Rivian beteiligt. Man muss sich breiter aufstellen. Deshalb also ist die Frage, wie Europa reagieren wird, wenn Trump siegt. Ich würde grundsätzlich sagen, das wird jetzt wahrscheinlich viele überraschen, dass Biden das Rennen machen wird, wenn die Wirtschaft so weiterläuft. Ich weiß, meine Antwort ist sehr lang, aber lass mich das noch hinzufügen. Es ist wirklich, es ist kein Witz, dass es darauf ankommt, wen du fragst. Wir haben das unter der Obama-Administration schon gesehen. In der Endphase der Obama-Administration, kurz vor den Wahlen, wenn du einen Demokraten gefragt hast, waren über 80% der Meinung, dass Obama einen tollen Job gemacht hat. 18% der Republikaner dachten, er hat einen guten Job gemacht. 3 Wochen später war Trump im Amt. Die gleiche Umfrage, über 80% der Republikaner sagen, alles läuft bestens in der Wirtschaft. Und das ist jetzt in einer noch stärker polarisierenden Welt noch größer geworden. Der Zuspruch der Republikaner für Biden liegt bei etwa 2% Umfragewerten. Da geht es also nicht mehr darum, wie gut die Wirtschaft läuft, wie gut der Aktienmarkt läuft, wie viel Vermögen geschaffen wurde durch Aktien und letztendlich auch durch Immobilien, sondern ist es eine Frage der politischen Orientierung. Und das macht das Vorhersagen des Wahlausgangs in diesem Jahr auch so schwierig.
Ich finde schon, also wenn man sich beide Kandidaten anguckt, der eine noch mal ein paar Jährchen älter und wirkt manchmal verwirrt, der andere ist praktisch immer ein bisschen verwirrt. Wird das hier nicht so wahrgenommen? Ist das den Leuten egal, welcher Kandidat das so ist?
Naja, also du bist doch in Berlin, oder? Ihr habt ja auch die tolle Ampel. Man muss schon sagen, dass das für die USA wie auch für Berlin ein ziemliches Mitleidszeugnis ist. In den USA ist es eigentlich fast noch schlimmer. Der eine weiß nicht mehr, wie er heißt, ne, und der andere ist vorbestraft. Aber das war ja alles nur getürkt, ja, alles politisch inszeniert. Ne, und Bidens Sohn ist ja auch jetzt auch vorbestraft. Ja? Also so gleicht sich das dann wieder aus. Das geht auch nur in Amerika. Mich ärgert vor allen Dingen die beiden Administrationen. Die Demokraten haben die Gelegenheit gehabt, einen starken Kandidaten aufzubauen. Die Demokraten haben eine starke Gelegenheit gehabt, einen jüngeren Kandidaten aufzubauen, haben das verfehlt. Biden hatte ja anfangs auch signalisiert, dass er erstmal nur eine Wahlperiode machen würde. Also die Option war da. Man hat das meines Erachtens vollends versaut. Und mit Kamala Harris als Vice President, sie hat auch ein sehr schweres Standing in diesem Land. Also wenn der Wahlkampf zugunsten der Republikaner ausgeht, dann müssen sich, finde ich, die Demokraten das sehr stark an den eigenen Hut heften. Ne?
Aber ich...
Du fängst schon an zu weinen. Guck mal hier, er weint schon.
Weil ich innerlich gehustet habe und das nicht rauskommen konnte, weil ich dich nicht anhusten wollte. Was ich so zwischen den Zeilen lese, ist dann aber, dass es dann im Prinzip egal ist, wer hier regiert.
Also der
für die Wirtschaft?
Ja, also für die Wirtschaft wird das zweitrangig sein. Ne? Bei uns beginnt der Nabel der Welt immer mit den CEOs, mit den Unternehmen, mit den Visionären. Darauf schauen wir, was macht Microsoft, was macht Google, was macht Tesla. Das sind die Dinge, die bei uns im Center stehen und nicht unbedingt das, was jetzt die zwei alten Männer, ich meine, Trump ist ja nun auch nicht so wahnsinnig viel jünger als Biden, was da letztendlich in Washington gemacht wird. Was die Steuerpolitik betrifft, würde Biden ganz gerne die Steuern anheben für Unternehmen. Trump möchte die Steuern eher senken. Bin gespannt, wie er das finanzieren will. Ob das dann letztendlich gesehen durch neue Tarife, ob das Wunder dadurch bewirkt werden soll. Aber letztendlich gesehen haben beide die Schwierigkeit, dass bei den Fiskaldefiziten im Grunde gespart werden muss. Ne? Und die bittere Pille muss irgendeiner von den beiden schlucken.
Und du berichtest jeden Tag darüber, gibst hier die Insights in deinem YouTube-Kanal und auch beim Handelsblatt kann man dich sehen. Was kann man da in Zukunft noch erwarten?
Viel, ja. Also, und lasst euch einfach überraschen. Ja.
Wunderbar. Also nicht vergessen, Markus Koch Wall Street schauen, bei YouTube folgen, auf deinen Kanälen folgen, bei Instagram und Co. Dankeschön an Markus Koch.
Danke dir, immer eine Freude.
Und Dankeschön an euch und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Und wenn euch diese Sendung gefallen hat, dann abonniert gerne den Podcast von Inside Wirtschaft und gebt uns ein Like.